Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
England gilt als das Mutterland des Fußballs. Tatsächlich traten die Engländer vor 150 Jahren, Ende November 1872, zum ersten Fußball-Länderspiel der Geschichte an, gegen Schottland, das ja auch zum Vereinigten Königreich gehörte. Deutschland war damals fußballerisch noch ein Niemandsland, wie heute Katar. Den DFB gab's noch lange nicht. Nur hier und da Leute, die gerne mit dem Ball am Fuß spielten. In Berlin wurde dann vor 125 Jahren ein Verband für die Kicker gegründet. Und dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um mal zurückzuschauen, wie überhaupt der Fußball zum Volkssport wurde hierzulande. Was gerade den Deutschen nicht in die Wiege gelegt war, das hat Thomas Jährecke festgestellt.
Als der Fußball in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland kam, hatte er es schwer. Seit den Zeiten von Turnvater Jahn war das Turnen in puncto Körperertüchtigung die unangefochtene Nummer eins. Zutiefst suspekt war den patriotischen Turnern der moderne englische Sport, den Briten der Mittel- und Oberschicht eingeschleppt hatten. Doch in bestimmten Kreisen, bei Schülern und Studenten, Akademikern und kaufmännischen Angestellten, wurde das rebellische Spiel mit dem Ball, das die englischen Gentlemen in ihrer Freizeit ausgiebig pflegten, auch hierzulande schnell populär.
Also es waren junge Leute, junge Männer, die vom Fußball begeistert waren. Und nicht nur vom Fußball, sondern vom Sport generell, der ja zum damaligen Zeitpunkt eine moderne Erscheinung war.
Der Historiker Daniel Küchenmeister hat zusammen mit seinem Kollegen Thomas Schneider die Geschichte des Berliner Fußballverbandes, der vor 125 Jahren, 3 Jahre vor dem Deutschen Fußballbund gegründet wurde, in einer Studie aufgearbeitet.
Und die fanden sich zusammen zum Fußballspiel und merkten irgendwann, dass Fußball, wenn man dann immer mehr Leute für den Sport begeistert, auch Strukturen braucht. Und diese Strukturen wurden geschaffen, erst in Vereinen, die zum Teil anekdotisch nur existierten, und dann zunehmend in stabilen Vereinen. Und die ersten stabilen Vereine, insbesondere in Berlin, haben dann den Berliner Fußballverband gegründet, 1897.
Zur Verbandsgründung trafen sich damals 7 Berliner Vereine im Dusteren Keller, einer Kreuzberger Kneipe. Der heutige Bundesligist Hertha, 1892 von 2 Schülern während einer Spreepartie auf dem gleichnamigen Dampfer gegründet, war noch nicht dabei. Ebenso wie der Tempelhofer BFC Germania 1888. Weil es kaum Stadien gab, bestritt dieser älteste noch existierende deutsche Fußballverein seine Partien auf improvisierten Spielfeldern auf der riesigen Freifläche des Tempelhofer Felds. Berlin profitierte damals besonders von der stark expandierenden Wirtschaftsentwicklung vor dem Ersten Weltkrieg. Deswegen fand man sich in der Hauptstadt, in der um 1900 knapp 2 Millionen Menschen lebten, schnell zusammen, um mal eben ein Spielchen auf die Beine zu stellen.
Es fing an in den 1890er Jahren und dann um die Jahrhundertwende gab es in kurzer Folge ganz entscheidende Entwicklungssprünge in der Organisation des Fußballs.
Der Historiker Thomas Schneider, Co-Autor der Studie zum Jubiläum des Berliner Fußballverbands.
In dieser Zeit entwickelte sich im Grunde der Fußball, den wir bis heute kennen. Also durch die verschiedenen Formen der Wettbewerbe, durch den Ligabetrieb, durch Pokalwettbewerbe. Das alles irgendwie wurde in einem Zeitraum von wenigen Jahrzehnten, von 1890 bis 1910, geschaffen, der Grundstein für den Fußball gelegt.
Zum Massenphänomen wird der Fußball aber erst in der Weimarer Republik. Während des Ersten Weltkriegs waren viele junge Männer erstmals mit ihm in Berührung gekommen. Die Zahl der DFB-Mitglieder stieg von 190.000 vor dem Krieg auf knapp 470.000 nach Kriegsende. Durch die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages im November 1918 haben nun auch Arbeiter etwas mehr freie Zeit zum Fußballspielen. Im Unterschied zu den Anfängen wird Fußball nun zu einem proletarischen Freizeitvergnügen.
Bergmeier läuft Flanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volley, Schuss, Tor!
Tor!
Dann entdecken die neuen Massenmedien die Faszination des Spiels. Der Rundfunk berichtet live. Größere Stadien werden gebaut.
Gerade hier in Berlin begreift die Stadtverwaltung die Förderung des Sports als staatliche Aufgabe, also in denen Sportstätten geschaffen werden, um Menschen zu ermöglichen, sich körperlich und damit auch im Sinne ihrer Gesundheit zu betätigen. Und in der Zeit werden Sportstätten hier geschaffen, die auch von den Dimensionen her überhaupt ermöglicht, dass ein großes Publikum zu den Spielen strömt. Also wenn es vor dem Ersten Weltkrieg vielleicht Spiele vor 5.000 bis 10.000 Zuschauern im Höchstfall gab, wird es dann in der Weimarer Republik irgendwie werden Stadien gebaut, die bis zu 40.000, 50.000 Zuschauer erfassen.
Mit steigenden Zuschauerzahlen wuchsen auch die Einnahmen. Seit seiner Gründung im Jahr 1900 verfolgte der Deutsche Fußballbund immer auch wirtschaftliche Interessen. Als Dachorganisation aller Vereine profitierte der DFB von den steigenden Einnahmen der Vereine, an denen er von Anfang an beteiligt war. Um die Einkünfte nicht versteuern zu müssen, achteten die Funktionäre peinlich genau darauf, nach außen hin das Amateurprinzip zu wahren, um den Status der Gemeinnützigkeit nicht aufs Spiel zu setzen. Das führte, wie der Historiker Nils Havemann über den Gründungsgeist des DFB schreibt, zu der paradoxen Situation, dass der Verband zwar bezahlte Angestellte in der Verwaltung haben durfte, weil sie als unerlässlich für die Funktionsfähigkeit der gemeinnützigen Organisation galten, es aber nicht zulassen durfte, dass auch nur ein einziger Spieler auf dem Platz eine gehaltsähnliche Bezahlung erhielt. Trotzdem gab es sehr früh schon Profis.
Erste Ansätze dazu gab es bereits von Beginn an, also auch da vor dem Ersten Weltkrieg im Kaiserreich lassen sich Beispiele aufzeigen von Sportlern, die versucht haben, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Nach Thomas Schneiders Erkenntnissen gab es anfangs allerdings nur wenige Spieler, die bezahlt wurden, unter der Hand. Parallel zum einsetzenden Fußballboom während der Weimarer Republik tauchte dann aber schon das Phänomen des Scheinamateurismus auf.
Da gab es Akteure, die bei Firmen angestellt waren, sozusagen zum Schein und stattdessen aber eben dem Fußball nachgingen. Also das, was wir dann irgendwie auch nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum auch als Vertragsspieler kennen, gab es erste Ansätze. Die Diskussion begleitete den Deutschen Fußballbund im Grunde über viele Jahrzehnte hindurch. Eine entscheidende Zäsur war dann natürlich die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, die ihrerseits daneben Riegel vorschoben und die Professionalisierung des Fußballs unmöglich machten. Dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg das erst sehr zögerlich irgendwie wieder aufgegriffen wurde und die Bundesliga erst 1963 gegründet wurde, das sind sozusagen die Spätfolgen dieser speziellen deutschen Geschichte.
Und die Preußen kommen mit ihrem Rechtsaußen Kiss, der an Dieter Seeler vorbei ist, hart genommen wird. Dafür bleibt Pohlschmidt im Ballbesitz. Die HSV-Deckung ist jetzt sehr, sehr hart. Noch einmal eine Möglichkeit für Preußen Münster. Pohlschmidt ist da. Ja, das war kein Tor. Das war kein Tor. Meine Damen und Herren, die Freude in Preußen.
Auch in der DDR war Profisport ebenfalls verpönt. Offiziell. Weil es im real existierenden Sozialismus keine Profis geben durfte, liefen die Spieler für Betriebs-, Armee- oder Polizeimannschaften auf. Arbeiten mussten die sogenannten Staatsamateure dort jedoch nicht. Faktisch waren sie, wie ihre Kollegen im Westen, Profis.
In den Jahren der Teilung hat sich in vieler Hinsicht ähnlich entwickelt. Aber was den Fußball in der DDR vor allem gehemmt hat, ist die Tatsache, dass es nicht möglich war, für die Vereine die Spieler frei zu wechseln.
Daniel Küchenmeister, Co-Autor der BFV-Studie, ist selbst in der DDR groß geworden.
Im DDR-Fußball wurde man delegiert und diese Delegierung war bindend, ansonsten bekam man keine Spielberechtigung. Und das war natürlich ein enormer Hinderungsgrund für Weiterentwicklung und hatte dann eben solche Auswüchse, dass wir eben schon vor vielen Jahren 10-mal hintereinander einen Meister hatten, nämlich den Berliner Fußballclub Dynamo.
Seit 1990 hat sich der Fußball noch einmal stark verändert. Vor allem durch die mediale Inszenierung, durch das Privatfernsehen.
Wieder Pogba, das geht jetzt ziemlich schnell hin und her. Und Vorsicht, der Flügel wechselt drüben auf die andere Seite. Und das Tor, das Eigentor, Mats Hummels.
Zum anderen setzt in dieser Zeit ein, dass sich immer größere Teile der Bevölkerung für Fußball interessieren und dass er diesen Makel des Proletarischen verliert und sozusagen von der Mitte der Gesellschaft, wie wir es heute formulieren, eben angenommen wird. Heute ist Fußball gesellschaftsfähig. Lange Zeit wurde man seltsam angeguckt, wenn man sich für Fußball interessiert hatte.